Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Die Chancen auf eine große Aufstiegsparty im Volksparkstadion stehen so gut wie schon lange nicht mehr. Allerdings nicht für den HSV, sondern für den FC St. Pauli, der im Stadtderby in der kommenden Woche am 3. Mai alles perfekt machen könnte. Und der HSV muss nach dem 0:1 gegen Holstein Kiel ein siebtes Zweitligajahr planen. Darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Maximilian Bronner und unsere heutige Folge von HSV, wir müssen reden, könnte auch sowas wie HSV, wir müssen den Scherbenhaufen zusammenkehren heißen. Das mache ich nicht allein, sondern wie immer mit meinem Kollegen Henrik Jakobs. Moin Henrik.
Ja, moin Max. Mit Scherben aufkehren kenne ich mich auf jeden Fall aus. Jetzt dann auch zum 6. Mal in Folge. Nee, 7. Ich kann gar nicht mehr erzählen, wie viele Mal das mittlerweile waren.
Aber jetzt ja. Im Sommer das 7. Mal.
Ja, also kehren wir wieder.
Und als Gast begrüßen wir heute einen alten Abendblatt-Kollegen, der mittlerweile seit mehreren Jahren selbstständig den HSV begleitet. Zunächst mit dem Blog Rautenperle und seit 2021 mit Moin Volkspark. Und wir sagen Moin Marco Scholz, den die meisten aber nur unter dem Namen Scholle kennen. Moin.
Ja, moin Max, moin Henrik.
Ja, Scholle, schön, dass du da bist. Mal wieder, nach langer Zeit. Ich habe gerade schon gesehen, die ersten Kollegen hast du schon im Arm gehabt. Also kommt ein bisschen Melancholie hoch.
Definitiv. Ja, ist so. Also man hat sehr, sehr viele sehr nette Kollegen und Kolleginnen hier gehabt und viele davon sind ja noch hier, ne? Unter anderem ja auch du, ne? Du bist ja auch einer von meinen alten Kollegen. Ich
bin schon ein paar Jahre dabei.
Ja. Du bist auch schon ein paar Jahre dabei. Max habe ich jetzt noch nicht kennengelernt in Form beim Abendblatt, aber doch beim HSV, aber nicht hier vor Ort. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn wir gleich rausgehen, dann werden da noch 2-3 Kollegen über den Weg laufen. Freue ich mich drauf.
Ja, Max hat ja gerade schon den HSV Klassenverbleib verkündet. Rechnerisch ist noch was möglich. Ich habe mir gerade nochmal das Restprogramm angeguckt und gedacht so, oh, vielleicht geht ja sogar doch noch was, wenn nächste Woche dann Düsseldorf auf Schalke verliert, der HSV gewinnt und 2 Punkte später spielt Düsseldorf in Kiel. Also aufgeben sollte man noch nicht, aber die Stimmung ist natürlich entsprechend. Alle sind Realisten, alle können die Tabelle lesen. Wie sieht's bei dir aus? Planst du auch schon das 7. Jahr, 2. Liga?
Ja, das muss man, so realistisch muss man sein. Es geht dabei auch weniger darum, dass die anderen vielleicht noch Punkte lassen. Es geht mir eigentlich viel mehr darum, wie macht der HSV selbst seine Punkte. Also wenn man sieht, wie man jetzt gegen Kiel gespielt hat, war das ja in Ansätzen ganz okay. Es war nicht so schlecht wie einige Spiele davor, aber es war jetzt auch wieder nicht so zwingend und so konstant, wie man es erwartet von einer Mannschaft, die auf dem letzten Drücker steht oder auf die letzte Chance hofft. So, und deswegen, ich mache mir eher Sorgen darum, dass der HSV seine Punkte holt, als dass die anderen noch Punkte lassen. Ich glaube schon, dass Düsseldorf im Moment so stark ist, dass sie auch auf Schalke oder gegen Schalke gewinnen werden dann. Aber selbst wenn sie schwächeln, habe ich eher Sorge um den HSV, als dass ich da bei den anderen glaube, dass sie alles gewinnen.
Wir wollen uns jetzt nicht zu lang mit dem Spiel gegen Kiel aufhalten, sondern eher nach vorne blicken, aber vielleicht trotzdem noch kurz der Schwenk zurück. Was hat aus deiner Sicht am Wochenende dazu geführt, dass es wieder nicht gereicht hat mit 3 Punkten?
Dir fehlt im Moment, das ist so ein bisschen tragisch fast schon, dass du über Jahre unter Tim Walter eigentlich immer die fehlende Konstanz defensiv angeprangert hast und jetzt hast du eine fehlende Effizienz vorne. Also die Offensive ist beim HSV im Moment halt einfach nicht stark genug. Ich war sehr verwundert auch über die Aufstellung, ehrlich gesagt. Also es wirkte dann auf mich auch ein bisschen so, als ob der neue Trainer jetzt auch schon ein bisschen anfängt zu experimentieren, weil wirklich Gründe für einen Levin Özcanali, belehrt mich eines Besseren, aber gab es nicht, den aufzustellen und einen Dompe nach dem Spiel in Magdeburg draußen zu lassen, hat mich sehr gewundert. Ich würde an seiner Stelle immer mit der besten Elf starten, also auch wenn es ein Dompe vielleicht nicht in jedes Training geschafft hat davor, aber viel zu verlieren hat er jetzt auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber diese Nummer hat mich sehr gewundert und wie gesagt, vorne fehlt es und deswegen hat der HSV das Spiel nicht gewonnen. Also Kiel war nicht so stark und auch nicht so druckvoll, dass man da jetzt irgendwie davon ausgehen musste, dass die es gewinnen, sondern der HSV hat es verloren, weil er vorne nicht effizient war.
Du warst nicht der Einzige, der sich über die Aufstellung gewundert hat. Viele Fans waren auch etwas irritiert.
Und du hast danach gefragt?
Genau, ich habe danach gefragt in der PK. Wir können noch mal reinhören, was dann Steffen Baumgart gesagt hat.
Also erstens haben wir ihn die Weide nach vorne geschoben und dadurch Levi dann erst ins Halbfeld. Aus meiner Sicht hat Indy das gut gemacht und bei Jatta ist einfach so, dass ich ihn in letzter Zeit nicht so Durchsetzungsvermögen gesehen habe. Eigentlich das, was er kann. Da müssen wir halt wieder ran. Und bei Dompe ist es einfach so, dass er noch Aufholbedarf haben und Renzi es aus meiner Sicht bis dahin sehr gut gemacht hat. Und das waren die Beweggründe. Aus meiner Sicht klar nachvollziehbar.
Ja. Ja, klar nachvollziehbar für Steffen Baumgart, für viele andere jetzt nicht unbedingt. Du hast es gerade schon gesagt, so Dompe, natürlich ist er nicht bei 100%, aber er hat jetzt auch 2 Wochen vorher schon trainiert. Steffen Baumgart hat da einen ganz eigenen Ansatz. Er sagt, die müssen mindestens 1-2 Wochen auf dem Platz stehen, die Intensität voll mitgehen, bevor sie dann wieder in die Startelf kommen. Ja, ich glaube, Dompe, man hat gesehen, auch in Magdeburg schon, dass der eigentlich schon wieder seine Spritzigkeit hat. Und dann kann man ihn vielleicht ja auch die ersten 45 Minuten spielen lassen und dann nochmal wechseln. Andererseits hat er natürlich auch gezeigt, wenn er reinkommt, kann er nochmal so ein Spiel verändern. Also ich kann die Idee von Steffen Baumgart schon ein bisschen verstehen, dass er vielleicht sagt, so 60 Minuten Abnutzungskampf und dann schmeiße ich Dompe rein. Aber nee, sie hat nicht gegriffen und das passt so ein bisschen auch zu der Zeit von Steffen Baumgart, seit er jetzt hier ist. Er hat natürlich viel probiert. Ja, letztendlich hat er auch immer eine Idee gehabt, aber sie sind nicht aufgegangen. Wie siehst du gerade da so diese Entscheidung von Steffen Baumgart? Jetzt 8 Spiele hat er jetzt hinter sich, ganz schlechten Punkteschnitt.
Den schlechtesten aller HSV-Trainer habe ich gelesen. Aber ja gut, den Punkteschnitt, den möchte ich gar nicht so als ersten Punkt nennen. Aber es ist tatsächlich so, dass er aufstellungstechnisch viele Sachen probiert hat. Er hat taktisch ein bisschen versucht, was umzustellen, hat schnell merken müssen, dass er in diese Mannschaft taktisch nichts Neues reinbekommt. Die sind zu festgefahren. Ich habe mich da auch im Blog immer wieder festgelegt, wenn du 2,5 Jahre lang immer dasselbe spielst und egal gegen welchen Gegner du spielst, immer dasselbe spielen sollst, dann bist du irgendwann so festgefahren in deinem System, dass du schwer umschaltest. Und das schaffen sie im Moment auch nicht. Sie schaffen es nicht, das neue System umzusetzen. Also Steffen Baumgart spielt inzwischen ja schon das, was Tim Walter hat spielen lassen, weil er gemerkt hat, was anderes wird nicht funktionieren. Er macht ganz, ganz minimale Abänderungen und die macht er dann halt personell leider. Und das leider meine ich jetzt mit meinem Zunali, dass er sich da hinsetzt bei der Pressekonferenz und tatsächlich sagt, er hat es gut gemacht. Also bitte, das ist dann wirklich schon so ein Punkt, wo ich sage, ich finde es super, wenn ein Trainer sich vor einen Spieler stellt, wenn er ihn schützt und sagt, pass mal auf, der hat Potenzial, der ist im Moment nur nicht da, wo er hin kann. Ich möchte ihn dabei wieder hinbekommen. Aber zu sagen, dass er es gut gemacht hat in dem Spiel, Levin Özcanali, das ist ja dann schon das ist verquer. Das würde ich ihm vorwerfen als Sportvorstand, wenn ich ihm vorgesetzt wäre. Würde ich sagen, was hast du denn da Gutes gesehen bei Levin Özcanali? Also, dass er ein bisschen besser als das vorher war, okay, aber das ist immer noch nicht annähernd ausreichend, um überhaupt auf dem Platz zu stehen. 70 Minuten sich das ganze Thema anzugucken, war dann der zweite Fehler. Also dann die Korrektur nicht vornehmen zu wollen, obwohl man sieht, dass es nicht funktioniert. So, und dann ein 20 Minuten Dompe, dass er da jetzt irgendwie in so einem Spiel dann auch nicht so sofort greift, das ist dann auch oft zu erwarten. Das war in Magdeburg zum Glück anders. Aber er versucht mir zu viel. Steffen Baumgart versucht zu viel, ohne dass es dafür wirklich einen richtig logischen Ansatz gibt. Und wie gesagt, wenn er erkennt, dass er nicht anders spielen lassen kann als unter Tim Walter, dann muss er halt sehen, dass er die Defensive stabilisiert und trotzdem so spielt wie mit Tim Walter vorher. Aber alles andere ist halt einfach so wie jetzt erfolglos.
Du bist ja schon einer der größten Kritiker gewesen des Fußballs von Tim Walter. Wenn man sich dein Blitzfazit auch so die letzten Wochen, Monate immer angehört hat, waren es immer wieder die gleichen Kritikpunkte, die du dann auch geäußert hast. Genau. Gerade das Defensivverhalten, das war immer die größte Schwäche auch unter Tim Walter. Da hat man sich mit Sicherheit dann auch eine Besserung versprochen. Jetzt läuft es halt nach vorne nicht. Dieser Trainerwechsel, was denkst du, warum greifen diese Ideen von Steffen Baumgart nicht? Und vielleicht im Nachhinein war es unter Tim Walter dann doch nicht so schlecht.
Ich würde die Diskussion muss man anders führen. Also Tim Walter hat viele Sachen gut gemacht, aber halt eine Sache immer wieder schlecht. Und wenn du immer denselben Fehler wieder machst, dann musst du den irgendwann auch, du musst ihn abstellen. Schaffst du es nicht, bist du in meiner Meinung nach nicht der richtige Trainer für den HSV. Defensiv war der HSV immer zu anfällig. Du siehst es jetzt an Holstein Kiel. Die sind offensiv jetzt nicht wirklich bärenstark, sind aber defensiv so stabil, dass sie jetzt seit 8 Spielen, 7 Spielen, 6 Spielen, ich weiß gar nicht, einfach mal ohne Gegentor bleiben.
Und in der Phase wie Fortuna Düsseldorf, glaube ich auch.
Ja gut, die waren bis dahin, allerdings muss man auch mal sagen, haben sie mit dem HSV die meisten Gegentore gehabt. Also das war ja, die sind nicht wieder HSV gewandelt, aber die haben es jetzt geschafft, sich hinten zu stabilisieren und auf einmal rutschen sie nach vorne. Also die defensive Stabilität ist der Faktor, der dich am Ende in der zweiten Liga zum Aufstiegskandidaten macht. Und der HSV hat es über Jahre nicht hinbekommen, hat dann im Winter nach einer unfassbar detailversessenen Analyse, so wie man es ja gesagt hat, nach 2 Jahren oder 2,5 Jahren gemerkt, wir sind defensiv nicht so stabil, was ja auch schon kokolos war. So, und hat es dann aber auch nicht geschafft, die Defensive wieder zu stärken. Das heißt, dass man da personell nicht nachgelegt hat, ist dann natürlich nicht Tim Walter vorzuwerfen, sondern es ist dann dem sportlich verantwortlichen Vorsitzenden vorzuwerfen. Aber man hat es halt einfach nicht hinbekommen. Und jetzt versucht Steffen Baumgart hinten stabiler zu stehen. Viele Spieler konzentrieren sich dann vielleicht auch eher auf diesen Schritt nach hinten als auf den Schritt nach vorne. Und dieser Schritt nach vorne, den man vorher gemacht hat, der fehlt jetzt. Und diese Umgewöhnung, das bringt Unsicherheit. Dazu kommt dann meiner Meinung nach noch ein völlig unnötiger Torwartwechsel, auch wenn nicht Matteo Raab inzwischen, also nicht inzwischen, auch vorher schon richtig stark waren. Aber die Notwendigkeit bestand nicht. Und du bist ja selber Fußballer gewesen, Henrik, du kennst das ja. Du weißt selbst, dass diese Achse, diese Mittelachse, die musst du einigermaßen stabil halten, damit sich die Mannschaft drumherum formen kann. Und das wurde aufgebrochen. Auch das ist wieder so ein Faktor gewesen, der mehr Unsicherheit als zusätzliche Qualität gebracht hat. Also das ist so ein bisschen sinnbildlich für den HSV jetzt in den letzten Wochen, wie ich finde.
Ich persönlich finde auch gerade im Spielaufbau, es war ja immer der Kern des Spiels unter Tim Walter, dass so Dinge wie der Innenverteidiger rückt in den Sechserraum. Im Grunde wurde jeder Angriff so aufgebaut und dieses Mittel will Steffen Baumgart halt nicht mehr haben, das hat er seinen Spielern gesagt. Nur fehlt mir, also ich sehe nicht, was die Alternative ist gerade oder wie der Spielaufbau stattdessen funktionieren soll. Gerade gegen Kiel jetzt viele lange Bälle geschlagen. Königsdörfer ist ab und zu auch sogar durchgekommen damit, aber das kann ja nicht der Anspruch und auch nicht der alleinige Plan sein, immer den Ball zu Muheim rauszuspielen und der schlägt den Ball lang. Also ja.
Nee. Aber du hast recht. Also ich fand übrigens, dass das auch einer der Faktoren war in Magdeburg, dass in Magdeburg auf einmal ein Schonlau sich weiter nach vorne geschoben hat und den Ball auch mit von hinten raus verteilt hat. Das war auch ein Faktor, neben den Einwechslungen von Glatzel und Dompe natürlich. Aber das sind Faktoren, die dem HSV aber wieder so ein bisschen näher bringen an die alte Struktur unter Tim Walter. Und da fühlen sie sich wohler offensichtlich. Ob das ein Faktor, also ich bleibe immer noch dabei, dass du auch unter Tim Walter wärst du nicht aufgestiegen. Das hätte er ja nicht geschafft, obwohl die Mannschaft an sich das alles hergibt, auch mit kleinen Mäkeln aufzusteigen in dieser Liga, die wahrscheinlich die schwächste zweite Liga ist, in der HSV je gespielt hat. Aber auch hier schafft man es leider jetzt dieses Jahr nicht. Und das hat halt Gründe gehabt. Und wie gesagt, der Trainerwechsel war zu spät, da kommen wir bestimmt auch noch zu. Die Art des Trainerwechsels war dann auch zu diskutieren, wie ich finde. Dann die Umsetzung natürlich vom Trainer Steffen Baumgart, jetzt selbst muss man auch diskutieren, ob das jetzt alles richtig ist, was er da macht. Also im Moment passt wenig, das muss man einfach mal so sagen. Und genau deswegen verlierst du auch innerhalb von wenigen Wochen 10-12 Punkte auf die Konkurrenz. Das ist so.
Das war eine Floskel, aber man sagt ja immer, Angriff gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Wenn man jetzt so guckt, du hast die Defensive auch nochmal angesprochen, dass der HSV das einfach nicht gelernt hat über die Jahre. Die Mannschaften, die stattdessen aufgestiegen sind, Bielefeld, Heidenheim, Bochum, Fürth, Darmstadt, jetzt auch Kiel und Düsseldorf, St. Pauli, die haben alle dann auch es geschafft, hinten stabil zu sein. Vorne macht man dann natürlich auch als HSV wahrscheinlich immer seine Tore. Das dachte man allerdings jetzt auch so mit dem Trainerwechsel zu Steffen Baumgart, dass es dann schon irgendwie funktioniert, wenn man gut verteidigt. So Richtung neue Saison, glaubst du, dass es möglich ist, da sich so umzustellen, auch den Fokus total auf die Defensive zu richten und dann natürlich mit einer guten Offensive in die Saison zu gehen? Ja, Jonas Bolt sagt ja immer, als HSV brauchst du dominanten Fußball, du brauchst Ballbesitzfußball, alles andere würden die Fans im Volkspark nicht akzeptieren. Wie siehst du das?
Ja, ich mag diese Vergleiche oder das Heranziehen des Publikums, das halte ich immer nur für bedingt tauglich, weil du musst einen guten Fußball spielen, musst gute Ergebnisse haben, dann kommen die Fans auch ins Stadion. Ich glaube, beim HSV kommen sie auch so ins Stadion. Also das lag nicht daran, dass jetzt der spektakuläre Tim Walter Fußball gespielt wurde. Das war vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehr unterhaltsam, weil sie auch sehr erfolgreich zu Hause waren, aber hätten sie die Spiele 4-3 verloren und das 3-4 Mal in Folge, dann wäre es auch anders gewesen.
Also, ist dann ja passiert auch
am natürlich, Ende. Dann am Ende passiert es und ja, aber die Fans kommen ja immer noch, weil jetzt die Phase einfach so spannend ist und der HSV jetzt Unterstützung braucht und der HSV hat halt einfach dieses einzige Faustpfand auf den Rängen halt und das hat man sich aber meiner Meinung nach auch schon wieder schwerer gemacht, als man es müsste jetzt in den letzten Wochen und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, der Fokus darf nie allein auf einem Mannschaftsteil liegen. Also weder auf der Defensive noch im Mittelfeld noch, also er muss eine Balance haben. Und diese Balance muss beim HSV hergestellt werden. Und die gab es nicht. Es gab nur dieses bedingungslos Offensive. Und jetzt gab es dann eine Phase, wo man einfach zu viel defensiv wollte, was dann der Offensive wieder abträglich war. So, und die Balance da hinzukommen, das ist die Kunst, die der HSV beherrschen muss. Und da muss er sich genau anschauen, wen haben wir als Trainer, was für einen Kader haben wir, wie passt das zusammen, wen müssen wir theoretisch abgeben, wen müssen wir dazu holen. Also, das wird im Sommer normalerweise, und das ist eigentlich schade, weil ich auch ein ganz großer Freund von Konstanz bin. Ich glaube, dass es im Sommer normalerweise einen relativ großen Umbruch geben müsste, wieder personell im Kader, um hier genau das herzustellen, was ein Steffen Baumgart braucht, um seinen Fußball zu spielen und da dann auch wirklich sich daran messen lassen zu wollen. Also ich glaube, im Moment macht er viele viele Kompromisse und Kompromisse in Aufstellung sind immer scheiße.
Die Frage ist ja auch, wer diesen personellen Kaderumbruch denn leiten würde. Also selbst auf der Führungsebene erwarten ja viele, wenn es jetzt wieder mal nicht klappen sollte, und so sieht es mal so aus, dass Jonas Bolt, Klaus Koster und was da alles noch da dranhängt, dann auch gehen müssten. Wäre das aus deiner Sicht denn jetzt schon vielleicht jetzt der richtige Schritt, um sich eben zumindest diesen kleinen Vorteil zunutze zu machen, dass man jetzt schon Planungssicherheit hat und dann eben einen neuen Sportvorstand zu installieren, der auch jetzt schon neue Spieler holen kann und so weiter, Gespräche führen kann, das braucht ja alles Zeit.
Aber damit setzt du ja voraus, dass der Aufsichtsrat so weitgehend Gedanken macht, was ich immer wieder bezweifle. So, ich glaube, dass die einfach dieses Szenario noch gar nicht genug durchgesprochen haben. Was passiert denn, wenn Jonas Bolt gehen muss? So, wenn sie der Überzeugung sind, er muss gehen. Wenn sie der Überzeugung sind, dass er gehen muss, dann müssen sie es jetzt machen. Dann müssen sie zusehen, dass sie es wirklich ein paar Wochen bevor dann am Ende wieder das Transferfenster öffnet, damit sie da Klarheit haben, damit der Trainer sich mit dem Sportchef abstimmen kann und damit da wirklich eine Strategie hintersteckt, die am Ende dann auf dem Platz umgesetzt werden kann, auch personell. Ich glaube, dass der Aufsichtsrat in vielen Dingen zu zögerlich war und ich kann es jetzt, zumindest habe ich noch keine Anzeichen, vielleicht habt ihr Anzeichen dafür, aber ich habe noch keine Anzeichen, dass es jetzt sich geändert hat. Ich glaube, dass die einfach zu langsam sind und dass sie diese Exit-Strategien und diese, wie soll man sagen, diese Notszenarien, die haben sie gar nicht parat. So, und das ist ein großer Fehler, den der HSV über Jahre gemacht hat, immer wieder und auch jetzt macht. Also ich glaube auch, dass diese Szenerie mit Jonas Bolt und Tim Walter im Winter, man hatte einfach keinen Plan dafür. Was passiert denn, wenn jetzt Jonas Bolt auch sagt, nee, wenn Tim Walter geht, gehe ich auch. So, das war ja das Druckmittel, was die beiden dann am Ende, also Tim Walter und Jonas Bolt, auch immer wieder ein bisschen ausgespielt haben, dass sie gesagt haben, wir beide halten zusammen und wir stehen zusammen und machen das auch nur zusammen. Da war der Aufsichtsrat irgendwann ziemlich wortlos, da hatten sie keinen Plan mehr. Jetzt sind sie sogar komplett ohne sportliche Kompetenz, also ja, schwer. Also ich glaube, dass da einfach ein ganz, ganz großes Manko liegt, auch in der Personalstruktur, in der übergeordneten Abteilung im Aufsichtsrat.
Auf den Aufsichtsrat kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Stichwort Jonas Bolt. Wenn man sich die 5 Jahre jetzt anschaut unter seiner Führung, der HSV war immer sehr nah dran. Also im Prinzip hat immer vielleicht so 1-2 Punkte gefehlt. Da kannst du natürlich sagen, wo ist da die Schuld des Sportvorstandes? Hätte er vielleicht frühzeitig ja irgendwo mal korrigieren oder eingreifen müssen. Er hat es am Ende auch immer wieder geschafft, trotz dieser großen Enttäuschung dann zur neuen Saison eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen. Neue Trainerentscheidung hat er getroffen. Die Finanzen stimmen. Was würdest du sagen, was sind so die Kritikpunkte dann auch an Jonas Bolt? Wie siehst du seine Rolle?
Genau das ist es ja. Du hast eigentlich die beste Mannschaft. Dieses Jahr behaupte ich einmal. Du hast die beste Mannschaft. In den letzten Jahren waren die Mannschaften immer so gut, dass du aufsteigen müsstest eigentlich. Dann hast du einen vernünftigen Trainer. Also ein vernünftiger Trainer reicht ja dann auch in der Art. Du hast aber einfach intern offensichtlich das Leistungsprinzip nicht so durchgesetzt, dass der Trainer sich auch mal verändern muss. Denn Tim Walter, dem fehlt, das ist ja das Schlimme daran. Also du sagtest gerade, ich wäre so ein hartnäckiger Kritiker von ihm gewesen. Ich war nur ein hartnäckiger Kritiker im Sinne seines Defensivspiels, weil er es einfach nicht ändern wollte. Und das war nur ein kleiner Schritt. Das wäre ein minimaler kleiner Schritt in seinem System, um das Ganze stabiler zu machen. Und dann wäre der mit 8, 9, 10 Punkten Vorsprung aufgestiegen wahrscheinlich. Also, und das ist das, was so traurig ist, dass da einfach zu viele Leute zu festgefahren in ihren eigenen Mechanismen sind, dass sie einfach nicht in der Lage sind, sich gegenseitig stärker zu machen. Und das fehlt dem HSV sowohl auf dem Platz als auch in der Struktur drüber. Und alles, was von oben nicht genauso gelebt wird, nimmst du unten auch nicht mit. Also das davon bin ich fest überzeugt. Wenn du oben dich nicht verbesserst, wirst du es unten auch nicht durchgesetzt bekommen. Also, und das ist so ein Manko, das hat der HSV immer noch. Man ist auch immer noch in der Situation, sich als die Übermannschaft der zweiten Liga zu wähnen, also in der Wahrnehmung. Auch ein tolles Stilmittel, um viel Werbung und viel Marketing zu betreiben und tolle Werbepartner reinzuholen. Aber am Ende ist es abträglich dem, was du auf dem Platz sehen willst. Nämlich, dass die Mannschaft sich als Zweitligist einfach auch durchsetzt. Dass sie wirklich erstmal anfängt, die Szenerie so anzunehmen, wie sie ist. Und das fehlt dem HSV halt in vielen Bereichen. Wie gesagt, oben wie unten. Wenn du es oben nicht vorlebst, wird es unten nicht funktionieren.
Henrik, wie schätzt du Jonas Bolt an? Also ein eigener von ihm aus freiwilliger Rücktritt, den wird es wahrscheinlich nicht geben. Dafür ist er wahrscheinlich nicht der Typ, oder?
Glaube ich nicht. Also er hat ja noch ein Jahr Vertrag und zwischendurch war er ja bei einigen Vereinen im Gespräch. Ob das dann auch immer so alles stimmte, weiß man nicht. Grundsätzlich finde ich, dass er seine Verdienste hat, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, ja, er sagt zwar selbst immer, so ist alles ruhiger geworden. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt so, weil natürlich, es gab jetzt wenig Trainerwechsel. Das sorgt dann immer für Unruhe. Auch ansonsten auf Führungspositionen nicht so viele Wechsel. Ja, es gab auch jetzt nicht die großen Skandale. Andererseits hattest du natürlich auch Geschichten wie den Fall Bakary, hat er dann den Fall Vuškovic, Dompe und sehr, sehr viel Unruhen rund um den Aufsichtsrat immer, rund ums Präsidium, wo natürlich Jonas Bolt dann auch seinen Anteil dran hatte. Er hat es aber immer auch geschafft, irgendwie ja sich so eine starke Rolle aufzubauen. Die brauchst du natürlich auch hier. Und wenn du siehst, wer es vor ihm mal geschafft hat, so lange auch als Sportvorstand, ja, so eine starke Rolle einzunehmen, das haben, glaube ich, vor ihm nicht viele geschafft, wenn es überhaupt mal jemand geschafft hat. Gleichzeitig ist er in dieser Rolle vielleicht auch dann zu stark geworden. Also es gab dann wenig Gegenspieler oder wenig Leute, die ihm dann vielleicht auch mal ja, die Stirn bieten konnten. Marcel Janssen hat es versucht, Thomas Wüstefeld hat es versucht. Das haben viele versucht. Er hat es immer geschafft, diese Machtkämpfe zu gewinnen. Das ist mit Sicherheit auch so diese politisch-strategische Stärke von Jonas Bolt. Gleichzeitig ist er halt aber auch Sportvorstand. Und wenn man dann anguckt, sein Auftrag war, den HSV zurück in die Bundesliga zu führen, das hat er jetzt 5-mal nicht geschafft. Vielleicht schafft er es beim 6-mal, das weiß man nicht. Das ist dann halt die Frage. So, glaubst du daran, dass er es dann irgendwann mal schafft? Oder sagst du nach 5 Jahren dann mal, es hat nicht funktioniert, jetzt brauchen wir irgendwie einen neuen Impuls. Und ja, ich würde mich sehr schwer tun mit der Entscheidung, wenn ich jetzt selbst im Aufsichtsrat sitzen würde. Aber ich denke, ja, vielleicht ist es jetzt einfach mal an der Zeit, diesen neuen Umbruch dann auch einzuleiten. Und da gebe ich aber Scholle auch recht. Da sehe ich im Aufsichtsrat jetzt auch nicht die starken Persönlichkeiten, die das jetzt dann auch in die Hände nehmen und vorantreiben und da vielleicht dann auch die entsprechenden Kontakte auch haben, um vielleicht bestimmte Persönlichkeiten, und die braucht man hier beim HSV dann auch, zu überzeugen.
Aber ja. Persönlichkeiten, wann hattest du denn die letzte große Persönlichkeit beim HSV? Also um es mal jetzt, ich weiß ja, was du meinst. Du hast jetzt wirklich honorige Hamburger Geschäftsmänner.
Das ist vielleicht auch das Problem des HSV, weil seit Jahren ja im Aufsichtsrat da keine klare Persönlichkeit drin ist, die dann auch die Entscheidung trifft. Ne? So, das ist bei anderen Vereinen, die erfolgreich sind.
Leute, die ernst genommen werden, die wirklich ein Standing haben. Also Alexander Otto, Udo Bando, solche Leute, die hast du halt einfach nicht mehr. Die sind nicht mehr da. Der eine ist leider verstorben und der andere hat sich das irgendwann nicht mehr antun wollen. Also und das ist das Szenario, das der HSV vorlebt. Also genau das meine ich halt. Wenn du oben das nicht hinbekommst, da wirklich konstant und gut zu werden, wirst du es unten auch nicht schaffen. Und da steht der HSV aktuell. Und genau wie du eben sagtest, auch Jonas Bolt ist ja auch, der hat wirklich viele gute Sachen gemacht. Das wollen die Leute vielleicht gar nicht mehr hören, weil sie einfach nur sauer sind und sagen, er hat 5 Jahre nicht geschafft, der muss weg. Der hat viele gute Sachen gemacht. Das Problem ist nur, dass er 1-2 Kleinigkeiten, die man auch nur verändern muss, die nimmt er dann als persönliche Schwäche anzuerkennen. Also das ist aber Quatsch. Es ist auch stark, Fehler anzunehmen und zu sagen, ich hab hier was falsch gemacht, ich muss was verändern. Die Nummer mit Tim Walter war doch irgendwann ein Selbstzweck. Das war doch keine vernünftige Entscheidung, die durchdiskutiert und analysiert wurde. Also diese detailversessene Analyse im Winter war eine Farce, ehrlich gesagt. So, und das fehlt dem HSV. Hier dann auch wirklich mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie dann wirklich doof sind, aber für viele Leute jetzt in der Wahrnehmung, die dann aber am Ende zum Erfolg führen. Guck dir den FC St. Pauli an. Der FC St. Pauli macht dem HSV genau das vor in den letzten 2, 3, 4 Jahren.
Beim FC St. Pauli denke ich gerade auch so an die Kaderzusammenstellung, an Transfers, die deutlich besser funktioniert haben in den letzten Jahren als beim HSV. Immer wieder ist jetzt zu hören in dieser Saison, es fehlt so der Killer, der Drecksack vielleicht auch im Kader. Da denke ich, ja, Klaus Jasula und Toni Leisner, die gab es auch mal beim HSV unter Jonas Bolt, hat es auch nicht funktioniert. Wie siehst du denn grundsätzlich die Kaderzusammenstellung der vergangenen Jahre auch und dieses Jahr, und was muss im Sommer passieren?
Also ich sage immer noch, dass der HSV in den letzten 2 Liga-Jahren immer den Kader zur Verfügung hatte, um aufzusteigen. Das hätte immer funktionieren können. Ich glaube auch, dass die Trainer, die waren auch nicht schlecht. Das waren auch gute Trainer. Und Daniel Thun steigt jetzt eventuell mit Düsseldorf oder spielt zumindest Relegation. Du hast, also das, es ist ja nicht so, dass du keine guten Trainer hast. Und die funktionieren auch alle auf ihre Art. Nur irgendwie schaffen sie es beim HSV immer wieder nicht. Und da muss man sich dann hinterfragen, woran das liegt. Und das meine ich immer noch an dem Umfeld festmachen zu können, dass du hier halt einfach eine Struktur geschaffen hast, die von diesem Erfolg als Selbstverständlichkeit ausgeht. Das heißt, du wirst immer nur mit dem Höchsten gemessen. Das heißt, du kannst eigentlich nur verlieren. Genau deswegen funktionieren auch Spieler, die hierher kommen, nicht so gut wie beim FC St. Pauli, weil der FC St. Pauli kann was gewinnen. Wenn der FC St. Pauli Vierter wäre, würde keiner meckern. Da wäre alles in Ordnung. Wir wären immer noch im Soll. So. Und der beim HSV ist der dritte Platz ja schon verlorener Platz eigentlich. Und das ist ein großes Problem. Da musst du halt hinkommen, dass du den Leuten das Umfeld schaffst, um gut zu arbeiten. Und Das ist meiner Meinung nach das größte Thema. Es wird nicht ausreichend gut gearbeitet. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Trainer und die Mannschaft, sondern damit meine ich auch den Vorstand mit dem Trainer, der Sportchef oder der Sportdirektor mit dem Trainer, dass da mehr Austausch ist, dass da mehr Reflexion ist, damit die Leute einfach mal sehen, pass mal auf, es sind nur Kleinigkeiten, verändern wir sie, sind wir aber deutlich erfolgreicher als vorher. Und das wird nicht gemacht. Hier wird jeder in seinem Feld gelassen, jeder darf seine Materie bearbeiten und es wird zu wenig ineinander gearbeitet. Und das, glaube ich, ist bei anderen Vereinen mehr. Obwohl, Trainer, wissen wir alle, sind alle sehr eigene Typen, da lässt sich keiner großartig reinreden. Aber wie gesagt, bei Tim Walter war es eine Nuance, aber diese Nuance war nicht bereit anzunehmen.
Siehst du denn irgendwo im Fußball jemanden, dem du zutrauen würdest, diesen HSV zu führen und dann auch zum Erfolg zu führen? Also es gibt ja wirklich, du hast es schon gesagt, es waren viele gute Leute ja auch hier. Jeder ist irgendwie am Ende dann doch gescheitert. Vielleicht ist das auch einfach das Grundproblem des HSV, dass man über Jahre so oft gescheitert ist, dass diese Aura des Misserfolgs, das am Ende schaffen wir es halt doch nicht, schon so fest verankert ist in diesem Club. Anders als bei Bayern, wo man weiß, zumindest über lange Jahre, am Ende schaffen sie es halt irgendwie. So ein Typ wie Felix Magath, du hast ihn, glaube ich, auch irgendwann mal so ins Gespräch gebracht, als mögliche Alternative dann auch nach Tim Walter. Glaubst du, dass so jemand es schaffen könnte, in welcher Rolle auch immer, den HSV nochmal so stark zu machen?
Oh, schwer. Das ist ein Thema, das bespricht man wirklich oft, weil diese Persönlichkeiten fehlen. Die hat der HSV in den letzten 20 Jahren ja auch nicht hervorgebracht, weil man einfach nicht erfolgreich genug gespielt und gearbeitet hat. Also das fehlt dem HSV tatsächlich. Du hast hier keinen Hoeneß. Du hast keinen, der übergeordnet, auch ohne jede funktionelle Autorität, Dinge sagen kann und auch Streits schlichten kann oder dessen Wort halt einfach gewichtig ist. Das fehlt hier. Diese Person hast du nicht. Und die kriegst du auch nicht einfach so gebacken. Den musst du irgendwo herholen. Schwer. Also es ist wirklich schwer. Ich sehe diese Persönlichkeit nicht. Ich glaube auch nicht, dass ein Felix Magath als Vorstandsvorsitzender alles regeln würde. Ich glaube schon, dass er sehr, sehr hartes Regiment fahren würde und dann sein Ding durchziehen würde. Ob das dann am Ende der beste Weg ist, weiß ich nicht. Es ist ganz schwer. Der HSV hat auch insgesamt eine Struktur, die er jetzt nochmal erweitert über die KGaA. Also das wird alles so sehr politisch und schwierig dann am Ende hier dann immer wieder auf seiner Position zu bestehen, dass sich halt die meisten Menschen im HSV damit beschäftigen, ihre Position zu sichern. Und wenn Leute in Unternehmen ihre Position sichern, aber nicht ihre Position ausbauen und entwickeln, dann entwickelst du dich auch als Unternehmen nicht. Und ich nenne den HSV jetzt mal Unternehmen in dem Fall. Und genau das ist das Problem. Es ist Positionssicherung geht hier vor Entwicklung. Und das ist dann auch der Faktor, der beim HSV immer wieder dazu führt, dass du dieses Schmierentheater hast im Aufsichtsrat, mit dem Vorstand, mit verschiedenen Trainern, wie auch immer, Personalien, die dann halt einfach gegeneinander arbeiten. Und ja, solange du das nicht irgendwie in den Griff kriegst und diese eine, in Anführungsstrichen, Lichtgestalter irgendwie übergeordnet hast, wird das beim HSV extrem schwer. Und ich sehe diese eine übergeordnete Position die sehe ich nicht.
Jetzt die vergangenen Tage fielen ja auch immer wieder so Namen wie Jörg Schmadtke, zuletzt FC Liverpool oder Ralf Rangnick, Österreichs Nationaltrainer, eben haben wir Uli Hoeneß genannt, FC Bayern. Also das ist ja schon wieder die Kategorie, in der man so als HSV denkt. Und es gibt ja 20, 21 Mannschaften, die nicht diese Namen haben, aber trotzdem über dem HSV stehen. Natürlich haben die ein anderes Umfeld. Da ist nicht so viel Druck auf dem Kessel. Trotzdem denke ich, dass man sich wirklich mal langsam davon verabschieden sollte, immer in den Kategorien Uli Hoeneß und was der HSV alles braucht, daran zu denken, oder nicht?
Ja, gebe ich dir recht. Also wenn man jetzt nach Kiel guckt, die haben jetzt einen Carsten Wehmann geholt, der in Darmstadt dann, ich weiß gar nicht, wie es genau ablief, aber es war klar, er wird da nicht weitermachen. Ich glaube, es haben sich auch Vereine bei ihm gemeldet, der HSV nicht. Das ist jemand, der kennt die zweite Liga wie, glaube ich, kaum ein anderer.
Warum hat sich der HSV nicht bei ihm gemeldet? Das ist ein ehemaliger HSVer, der wirklich Erfolge vorzuzeigen hat, die beachtlich sind. Und genau das
mitbringt. Das ist wahrscheinlich die Diskussion. In solchen Sphären denkt dann der HSV gar nicht, ne? Sondern leider, da geht es dann wirklich um die ganz großen Namen. Und, ja. Die Frage ist natürlich jetzt auch so Richtung Sommer, wenn du so die Mannschaft jetzt auch siehst, die Führungsachse mit Meffert, mit Schonlau, mit Glatzel, Heuer Fernandes ist ja schon im Prinzip rasiert. Das waren ja so die Führungsspieler der letzten 3 Jahre. Aktuell hat man so das Gefühl, die sind jetzt vielleicht dann auch mental einfach durch, müde. Oder? Müde. Ja. Mit diesen 3 großen Enttäuschungen dann auch, glaubst du, dass man da Richtung neue Saison dann auch einfach frische neue Spieler holen muss, die dann auch neue Energie erzeugen in der Mannschaft und vielleicht dann auch, wenn jetzt Meffert, Schonau, die werden ja wahrscheinlich dann auch bleiben, vielleicht einfach Verantwortung abnimmt, dass die sich mal ein bisschen, vielleicht dann auch einfach nur auf den Fußball konzentrieren können.
Also ich würde die in der Verantwortung sind, würde ich gar nicht rausnehmen, weil das ist dann immer eine Degradierung. Also wenn du die Spieler dann rausnimmst, ist es vielleicht auch nicht gut. Also ein Schonlau, Meffert dürfen gern weiter die Verantwortung tragen, wenn sie bleiben, dann bleibt es so. Ein Glatzel genauso. Aber ich sehe es, wie du sagst, ich glaube schon, dass es einen mittleren Umbruch geben muss am Ende. Und schon, weil du einen neuen Trainer hast, der anders spielen lassen möchte, der ein anderes Personal braucht, der ja auch jetzt erkennt, dass das Personal nicht für seinen Fußball geeignet ist. Und da wird es auf jeden Fall einen Umbruch geben müssen. Also der Personell wird da was passieren müssen, ob der HSV dann wieder, ich habe jetzt Mukoko gelesen und so weiter, da ist man ja gleich wieder da. Also man schafft es nicht, einfach mal zu sagen, pass mal auf, lass uns doch mal strategisch vorgehen und sagen, wir holen hinten für die Defensive jemanden, der einfach, ob es ein Hauke Wahl ist, den du irgendwann auch mal aus der Regionalliga geholt hast, der dann aber bei Holstein Kiel super funktioniert hat. Solche, also einfach nur hinten stabil stehen. Du musst in der zweiten Liga, wenn du aufsteigen willst, musst du keinen Kader zusammenstellen, der so auch in der ersten Liga funktionieren würde. Du kannst natürlich sagen, ich versuche es so zu bauen, dass ich mich dann im Jahr, sollten wir aufsteigen, nicht zu sehr umbauen muss, aber nimm doch das eine Ziel vor dem anderen und sieh zu, dass du erstmal die Baustellen, die du hast, bearbeitest, die Defensive sichern, du offensiv halt versuchen, möglichst das Tempo beizubehalten, das du vorher hattest, das ist ja da. Du hast ja Spieler, und Robert Glatzel wird auch weiterhin Tore schießen in der zweiten Liga, also nur schwer, den zu halten, das ist richtig, muss man auch abwarten, aber so in dieser Kategorie weiterzuarbeiten, offensiv ist völlig in Ordnung, nur halt hinten, weniger Gegentore, dann machst du auch mehr Punkte, dann wird es passieren.
Gerade das Thema Defensive, also Mario Vuskovic Ausfall hat natürlich extrem dazu beigetragen, dass der HSV da an Stabilität verloren hat, und ich wage mal die Prognose, mit ihm wären sie auch mit Tim Walter aufgestiegen. Jonas Beuth hat es jetzt in den fast schon 2 Jahren jetzt nicht geschafft, dafür Ersatz zu sorgen, hat ja also Leute wie Javi Montero geliehen, Dennis Hatzigadunic, Guillermo Ramos, also es gibt genug Innenverteidiger, die verpflichtet wurden. Das ist natürlich auch, wenn man immer Vuskovic als Vergleich hat, schwierig für die Leute, die dann von Arminia Bielefeld und Co. kommen. So ein Spieler, der im Grunde ja perspektivisch ohne seine Dopingsperre dann irgendwann nichts mehr in der zweiten Liga verloren hätte, zu ersetzen. Trotzdem glaube ich schon, dass man da in den vergangenen Jahren erheblich was versäumt hat. Jetzt könnte Vuskovic ja mit ein bisschen Glück vielleicht in der neuen Saison wieder zurück sein. Da ist auch die Frage, wie er dann wieder auf sein altes Leistungsniveau zurückkommt. Ne?
Genau, nach 2 Jahren Pause musst du dann auch erstmal wieder deine Form finden. Also das wird auch schwierig, aber wie gesagt, das wusstest du lange mit Vuskovic. Du wusstest es damals auch schon, als die Dopingsperre oder als es das erste Mal drohte, wo dann der positive Befund da war, da wusstest du, dass das nicht schnell geht. Da hatte jeder Anwalt hat dir gesagt, rechne nicht damit, dass der in den nächsten 18 Monaten zurückkommt. Also haben sie es schon lange vorgewarnt. Selbst da haben sie nicht ausreichend reagiert. Also das ist ein großes Versäumnis. Das ist auch ein Vorwurf, den man auch Jonas Beuth natürlich dann 1:1 so auf den Tisch legen muss und sagen muss, warum? Was ist da schiefgelaufen? Jetzt hatten wir im Winter ja den Spieler, der zu Slavia Prag gegangen ist, dann am Ende. So,
Sima.
Sima, genau. So, David Sima. Und da hast du dich auf einen Spieler verlassen. Ich meine, das ist ja schon so naiv, dass das tut weh. Also wenn du dich auf einen Spieler verlässt, natürlich kann jeder Spieler im allerletzten Moment immer noch abspringen. Oder irgendwas kommt dazwischen. Du musst doch mehr als diesen einen Spieler parat gehabt haben. Dann zu sagen, es hat aber nicht bei einem Spiel oder wir haben nichts gefunden, was gepasst hat. Nein, dann such länger. Es gibt Fußballer, die passen beim HSV. Also so zu tun, als ob man jetzt hier so einen hohen Anspruch hat, dass da kein anderer Spieler mehr auf dem Weltmarkt unterwegs ist, der hier die Defensive stabiler gestalten würde. Tut mir leid, das ist arrogant und falsch.
Weil es wird dann ja auch immer nach neuen Spielern irgendwie geschrien. Also ich glaube, der HSV hat genügend gute Innenverteidiger eigentlich im Kader. Ich meine, Dennis Hatzigadunic, der ist bosnischer Nationalspieler. Ich glaube, so viele gibt es da jetzt in der zweiten Liga nicht, die für so ein Land in der Nationalmannschaft in der Innenverteidigung spielen. Also geht es meiner Meinung nach eigentlich eher darum, die Spieler, die du hast, auch entsprechend so einzusetzen, dass sie ja dann auch funktionieren. Also Javi Montero, glaube ich, war jetzt auch kein schlechter Innenverteidiger, aber der war halt völlig überfordert, sprachlich wahrscheinlich schon dann das ganze System zu verstehen innerhalb von 1-2 Wochen. Dann natürlich 1-2 unglückliche Aktionen. Bei Dennis Hatzigadunic war es ähnlich, aber auch Ambrosius Ramos, du hast dann sogar noch einen Haier, der als Innenverteidiger gekommen ist und auch die ersten Wochen richtig gut funktioniert hat. Also immer dieses Geschrei, es muss dann jetzt aber doch nochmal ein neuer Innenverteidiger kommen, das kann ich dann auch mal nicht so ganz nachvollziehen.
Ja, klar, kann man auf jeden Fall so sehen.
Ja, definitiv. Aber das meine ich halt mit dem schlecht arbeiten. Ich glaube, dass du dann nicht gut genug intern arbeitest, dass du dann halt einfach aus deinen Spielern nicht alles rausholst. Und das muss man dann wiederum dem sportlichen, der sportlichen Leitung vorwerfen, also vor allem dann dem Trainerteam. Da passiert dann auch nicht genug. Ne?
Ja, wenn wir so über dieses Thema des Mentalen auch sprechen, das beobachtet man ja auch immer wieder. Es gibt viele Spieler, Am Anfang hat man das Gefühl, denen geht es dann zu gut. Am Ende können sie dann dem Druck nicht mehr standhalten. Also wirklich so Spieler, die es schaffen, über Jahre hier beim HSV ihre Leistung auch konstant abzurufen, da gibt es nicht viele. Was würdest du sagen, was braucht man für Spieler als HSV, um dann auch den Aufstieg zu schaffen? Muss man doch eher auf junge, hungrige Spieler gehen oder doch die Erfahrenen, die dann halt mit so einer Situation auch umgehen können? Ist es der Mix? Was meinst du?
Definitiv ist es der Mix. Ich glaube, dass du einfach auch Spielern Chancen geben musst, jungen Spielern Chancen geben musst, weil ich mir sicher bin, dass das Publikum hier deutlich anders reagieren würde, wenn die Fehler machen, als wenn ein gestandener Nationalspieler hinten über Wochen seine Leistung nicht bringt. Also ich glaube, dass das Publikum inzwischen schon, und darauf beruft sich der HSV ja mal wieder, so nach dem Motto, wir können denen nicht das und das anbieten, weil dann kommen sie nicht mehr und das ist nicht der HSV, der gern gesehen wird. Ich glaube, dass das ein großer Fehler ist in der Selbstwahrnehmung, dass man einfach jetzt mal hinkommen muss, dass du einen Kader zusammenstellst, der zum einen Potenzial hat. Diesem Potenzial muss man dann auch Fehler zugestehen, das ist so. Ich glaube sogar, das habe ich auch geschrieben, dass wenn du den Umbruch so gestaltest, wie man ihn machen müsste, dass du dann davon ausgehen musst, dass du nächstes Jahr wieder nicht aufsteigst, dann kann nicht der direkte Aufstieg das Ziel sein, das Einzige. Dann musst du sagen, schön wäre es, aber es ist jetzt nicht allzu wahrscheinlich, nicht so wahrscheinlich wie in den Jahren davor. Aber in den Jahren davor hat es nicht funktioniert. Also es kann eigentlich nicht schlechter werden. So. Also mehr als in der Liga bleiben wird dann auch nicht passieren. So, und ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Ich glaube, dass du junge Spieler holen musst, die sich entwickeln können, die dann vielleicht auch irgendwann teuer verkauft werden. Das ist ja auch nochmal ein wirtschaftlicher Aspekt und so. Aber der einfach diesem HSV wieder das Image gibt, dass man sich hier nach vorne entwickelt. Der HSV entwickelt sich ja seit Jahren nicht nach vorne. Also er entwickelt sich ja, entweder bleibt er, so wie er jetzt ist, auf Platz 4, oder er entwickelt sich zurück in vielen Punkten. So, ne? Meistens entwickelt sich im Laufe der Saison einmal nach oben, ist oben dran, alle denken, oh, jetzt klappt's aber endlich und dann geht's wieder runter. So, also dieser Faktor Enttäuschung ist natürlich dann auch immer groß und der spielt eine große Rolle auch für alle Spieler, die herkommen, dass sie dann wissen, oh Mann, hier sind alle unzufrieden von außen, die sind schon ungeduldig. Wenn ich jetzt auch noch einen Fehler mache, dann ist es auch wieder doof. Das muss raus. Dieses Denken muss raus. Das muss man zusammen mit der Kommunikationsabteilung, mit allem, was dazugehört, muss man das rauskriegen aus den Köpfen der Zuschauer und auch innerhalb des Vereins. Dann hast du eine Chance, dich wieder zu entwickeln, weil jetzt bist du festgefahren.
Aber allein diese Herangehensweise zu sagen, das können wir den Zuschauern hier nicht anbieten, wir sind ja der HSV, wir müssen ja so spielen, das ist doch eigentlich schon Beweis dafür, dass man nicht alles dem Erfolg unterordnet, sondern irgendwie dann doch wieder zu viele äußere Einflüsse hat, sich an anderen Dingen orientiert. Auch wenn man natürlich sagt, ja, wir arbeiten alle für den Erfolg, für das eine große Ziel, aber dann gleichzeitig solche Aussagen tätigt. Also ich verstehe nicht, da muss man doch auch, selbst wenn es halt nicht mehr so attraktiv ist, die Spiele dann trotzdem zu gewinnen, dann kommen die Zuschauer auch von alleine.
Absolut. Bin ich zu 100% bei dir.
Tja. Dann haben wir es da geklärt.
Ja. Ja, es ist, also ich finde es ja auch schwer irgendwie, es wurde über Jahre auch viel probiert, also man hat das dann mit diesen Säulenspielern mal versucht, wo man dachte, okay, das ist das, was der HSV jetzt braucht nach der Saison davor, wo man gemerkt hat, dass am Ende viele Spieler weggebrochen sind. Dann hast du einen Terodde hier gehabt, der am Ende aber auch weggebrochen ist. Dann musst du natürlich gucken, was für eine Mannschaft baust du dir auf, die den Aufstieg schafft, aber die dann auch in der Bundesliga bestehen kann. Und da ist dann ein Terodde dann wahrscheinlich wieder nicht mehr dabei. Und dann muss man natürlich sagen, der HSV war wirklich nah dran. Also ich finde, unter Tim Walter wurden teilweise gute Transfers gemacht. Man hat es halt fast geschafft und hätte mit Spielern wie Reis, Vuškovic durchaus auch die Chance gehabt, in der Bundesliga bestehen zu können. Ja, jetzt ist man wieder an dem Punkt, dass man diesen Neuaufbau im Prinzip starten muss, den man vor 2 Jahren dann auch schon eingeleitet hat. Und vielleicht auch, wie du sagst, Scholle, dann jetzt nicht auch direkt wieder vom Aufstieg zu sprechen. Nächstes Jahr kommt dann Köln dazu, dann hast du Schalke.
Das wird aber nicht passieren.
Hertha,
da können wir ganz sicher sein, dass es nicht passieren wird.
Liegt vielleicht dann auch an den äußeren Erwartungen. Man wird ja immer sagen, der HSV gibt das meiste Geld aus. Daran muss man ihn dann auch messen, dann ist der Aufstieg das Ziel. Aber ja, da vielleicht wieder ein bisschen andere Transfers auch zu tätigen, wo man sagt, dem geben wir jetzt 2 Jahre Zeit, wir bauen eine neue Mannschaft auf und dann ist das Ziel erst in 2 Jahren der Aufstieg und dann nimmt man der jüngeren Mannschaft vielleicht wieder etwas Druck und so wie im letzten Jahr, da hat es dann ja im zweiten Jahr wirklich fast gereicht. Am Ende fehlte im Prinzip nur 1 Minute Nachspielzeit in Regensburg und man wäre aufgestiegen, Tim Walter und Jonas Bolt hätten dann nach außen hin alles richtig gemacht. Also sind dann halt auch wieder immer nur Kleinigkeiten, ne, die am Ende fehlen und man hat das Gefühl, da ist irgendwie so ein Fluch auch auf dem HSV, dass am Ende immer irgendwas noch fehlt und ja.
Ja, aber dass es sowas nicht gibt, glaube ich, da sind wir uns einig. Diesen Fluch, ne, das ist ja immer so das, was man dann immer vorschiebt. Nein, am Ende ist man immer selbst Herr seines Geschehens. Man als Trainer auch, ne, du musst mal gucken, was hat der HSV für Trainer gehabt in den letzten Jahren. Der HSV hat ja auch auf der Trainerposition alles probiert. Von dem jungen, hungrigen, über den Konzepttrainer, über den alten erfahrenen Hasen, über den kompromisslos offensiven, ne? Und jetzt ist man bei Steffen Baumgart bei den Motivator-Typen, in Anführungsstrichen. Also man versucht ja auch da. Es ist so ein ganz klares Konzept, erkenne ich da ehrlich gesagt auch nicht. Also wie gesagt, insgesamt muss es einfach mal ein stimmiges Bild nach außen abgeben. Ich glaube, dann werden die Fans auch geduldiger sein. Dann wird man der Mannschaft auch mal eine Niederlage verzeihen, wenn man das Gefühl hat, dass sie sich insgesamt nach vorne entwickelt, dass sie sich insgesamt für den HSV positiv ausspielt.
Lass uns doch noch ein bisschen über Steffen Baumgart sprechen. Also ja. Er ist natürlich jetzt schon arg geschwächt nach außen hin durch den verpassten Aufstieg. Das können wir jetzt, glaube ich, wahrscheinlich schon so sagen. Man hat sich sehr viel von ihm erhofft. Es war große Euphorie da. Ich glaube, er hat dann selbst erstmal gemerkt, so oha, auch wenn er in Köln war, HSV ist dann halt einfach nochmal was anderes. Da hat er so eine Aussage gesagt, wie ein Unentschieden ist halt hier eine Niederlage. Da wirkt er dann schon so ein bisschen weinerlich. Das kam nach außen, glaube ich, auch nicht gut an. Kannst du dir trotzdem vorstellen, dass man Steffen Baumgart die Chance gibt, ihm dann auch die Mannschaft hinzustellen, um dann seinen Fußball auch zu spielen, um trotz dieser Schwächephase, die er jetzt dann auch schon hatte, er ist natürlich jetzt einfach auch ein bisschen angeschlagen schon.
Er ist mächtig angeschlagen, das muss man mal ehrlich sagen. Und er bringt es natürlich dann mit solchen Aussagen wie jetzt über auch Öztunali und dergleichen. Also damit machst du es ja nicht besser. Also er versucht ja immer sehr authentisch, sehr ehrlich, sehr gerade zu wirken und das auch nach außen dann irgendwie zu zeigen. Aber es ist für mich halt auch wieder planlos in vielen Bereichen. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich mir dann, obwohl ich am Anfang dachte, okay, viel schlechter kann es ja nicht laufen dann am Ende, als wieder nur Vierter zu werden. Doch, kann es. Du kannst doch Vierter werden und schlechter werden dabei. Und der HSV entwickelt sich jetzt aktuell, das muss man ehrlich sagen, fußballerisch zurück. Das ist keine Entwicklung nach vorne. Also dieser Trainereffekt, den gab es eigentlich nur im ersten Spiel. Danach war er weg. So, und also ergebnistechnisch im ersten Spiel. Auch spielerisch war das nicht besser. So, und das ist schade. Ich glaube, man hat hier bei Steffen Baumgart die Chance verpasst, beim Trainerwechsel ihn so zu unterstützen, wie er es hätte brauchen können, dass man wirklich von oben auch zeigt, das ist jetzt absolut gewollt, wir wollten das so. Es war immer so, schwebte immer mit, dass Jonas Beuth eigentlich Tim Walter lieber behalten hätte. Er hat sich dann am Ende dem Druck gebeugt. Man hat sogar noch eine Übergangslösung. Bevor man Baumgart genommen hat, hat man den alten Trainer Polzin dann nochmal. So, es war so ein bisschen, wie soll ich sagen, man hat ihm nicht
genug... Die volle Überzeugung.
Ja, man hat ihm nicht das Feld bereitet, so das fehlte. So, und darunter leidet er jetzt und ich glaube nicht, dass sich das merkst du ihm aber auch an, finde ich. Also was du weinerlich genannt hast eben mit dieser Äußerung, das nenne ich zweifelnd. Also ich glaube, dass er selber, für mich wirkt er immer sehr zweifelnd an allem, was er hier macht. Also er tut immer so, als ob das alles gewollt ist, aber er macht Sachen wie jetzt mit Öztunali und so. Das ist wild versuchen. Da steckt keine logische Strategie hinter. Und das ist dann für mich so ein Punkt, wo ich sage, oh Mann, ich habe jetzt Zweifel, ehrlich gesagt, dass Steffen Baumgart auch für die neue Saison der Richtige ist, obwohl ich das gerne gesehen hätte vor ein paar Wochen.
Ja, man kann ihm natürlich zugutehalten, dass es nicht einfach ist, in der Phase mitten in der Saison zu kommen. Also absolut. Ich glaube, das größte Versäumnis war dann schon im Winter nicht schon den Trainer zu wechseln. Also im vergangenen Sommer gab es ja auch die Diskussion. Da muss ich auch persönlich sagen, dass ich es richtig fand, an Tim Walter festzuhalten, weil er eben auch dafür gesorgt hat, dass viele Führungsspieler geblieben sind, die gerade wegen ihm sich dann gegen einen Wechsel schon im vergangenen Sommer entschieden haben. Jetzt ist natürlich, dass Steffen Baumgart im Sommer eine ganze Vorbereitung Zeit hätte, neue Spieler wahrscheinlich zur Verfügung hätte. Also es ist ja kein schlechter Trainer.
Steffen Baumgart hat ja eine Idee gehabt. Ne? Wer wäre denn für ihn nochmal hinten interessant gewesen? Also das ist ja auch etwas, was gefehlt hat. Zu sagen, man hätte nur eine Woche mehr Vorbereitung gehabt im Winter, ist ja auch Kokolores. Das war ja immer das Argument von Beuth, dann zu sagen, wir machen noch weiter. Also Schwachsinn. Man hätte im Winter wechseln müssen, wenn man ihn wechselt, oder man hätte es dann am Ende lassen müssen. Also wirklich, man hätte dann einfach, es war in allen Entscheidungen, die jetzt personell getroffen wurden auf der Position, hat man in den letzten 2 Jahren, finde ich, sehr viel Fehler gemacht. Und diese Fehler hat man jetzt in diesem Jahr auf die Spitze getrieben.
Ich finde, es kommt jetzt auch sehr stark darauf an, wie die Saison noch ausklingt. Also gerade das Derby nächste Woche wird da ganz entscheidend sein, mit welcher Stimmung man dann auch sich aus der Saison verabschiedet, wenn es jetzt nochmal schafft, so irgendwie vielleicht auch mit ein, zwei jungen Spielern, die nochmal die Chance zu geben, so einen Suhohn oder vielleicht dann auch einen Oliveira. Ich glaube, das würden die Fans sehr gut finden und ich glaube, dass das auch funktionieren könnte, weil die haben jetzt auch nicht mehr viel zu verlieren, dass man da nochmal versucht, eine neue Energie jetzt auch zu erzeugen für die letzten 4 Spiele, auch hinsichtlich der neuen Saison. Ich glaube, das könnte ihm nochmal so einen Schub geben. Allerdings habe ich selbst halt auch das Gefühl, so gerade was junge Spieler angeht, auch aus dem eigenen Nachwuchs, das sind jetzt nicht die ersten Spieler, an die er denkt, sondern ja, da gab es andere Trainer vor ihm, die da Spielern eine größere Chance gegeben haben. Wie siehst du das? Also Tim Walter, das muss man ja ihm immer lassen. Er hat sich getraut, Spieler wie Oliveira dann auch mal von Anfang an spielen zu lassen. Ja, das sieht man bei Steffen Baumgart jetzt gerade aktuell nicht. So ein Elijah Kran, der ist nicht mal mehr im Kader.
Genau, und er hat auch sehr deutlich gesagt, Tom Sanne, ne, dass er den dann, also warum ich einen Spieler wie Tom Sanne nicht einfach mitnehme, um ihn am Ende eine Viertelstunde mal reinzuwerfen, das verstehe ich nicht. Also weniger als ein anderer Schnemmet, in dem ich mich mächtig geirrt habe. Ich habe auch gedacht, das ist ein hervorragender Stürmer, der hat tolle Bewegungen und alles. Also
kann er ja auch noch werden.
Jener, also. Kann er immer noch werden, aber beim HSV schafft das im Moment irgendwie nicht. Also egal wie oft er spielt, er kommt nicht durch. So, also stattdessen dann mal einen Tom Sanne vorne reinzuwerfen, die letzte Viertelstunde, warum denn nicht? Ich hätte es gemacht, einfach nur, weil ich glaube, dass das nicht nur, weil es außen war, das darf nicht die größte Rolle sein. Es muss immer funktional sein. So, ich glaube, dass der einfach mit dieser Sicherheit kommt. Ich habe so viele Tore gemacht in der Regionalliga. Ich fühle mich gut und ich möchte mich unbeweisen. Und bei seiner ersten Einwechslung hat er ein paar Sekunden gebraucht, hat das Glück gehabt, dass der Ball ihm dann auf die dass er ihn reingemacht hat. Alles toll, aber es wird nicht gemacht. So, und Steffen Baumgart hatte offensichtlich eine sehr klare Linie. Der fährt sehr viele, sehr, sehr, wie soll man sagen, Prinzipien hat er da sehr viele, wie zum Beispiel dieses, man muss eine Woche voll trainiert haben und so weiter, also mit Doppelpinger. Weiß ich nicht, das würde ich auch ein bisschen aufweichen. Ich würde grundsätzlich, finde ich es gut, wenn du Regeln hast, an die sich die Mannschaft dann auch halten kann und wo die Mannschaft weiß, woran sie ist. Aber du musst am Ende, musst du trotzdem auch gute Entscheidungen treffen und wirklich für die Mannschaft die besten Entscheidungen treffen. Und da muss dann auch mal ein junger Mann eine Rolle spielen können. Also dass man die dann so pauschal, es wirkt ein bisschen pauschal, finde ich, unter Steffen Baumgart. Dass er sie alle so ein bisschen ablehnt und sagt, die brauchen noch ein paar Jahre. Ja, aber wo sollen sie die Jahre denn her? Und die brauchen sie doch nicht im Training in der Profimannschaft, sondern auch auf dem Feld. Die müssen doch die Erfahrung machen. Und das muss er mit den Spielern hinbekommen. Ob das dann am Ende dafür sorgt, dass er einen guten Ausklang hat hier in der Saison, das weiß ich nicht. Das darf aber auch nicht die größte Rolle sein. Es muss immer die Entwicklung des HSV sein. Es muss immer die Entwicklung sein, die im ersten Moment für dich als Trainer entscheidend ist. Und danach muss er gehen.
Ich glaube, die größte Verantwortung in diesen Wochen und Tagen trägt einfach der Aufsichtsrat, der entscheiden muss, wie es weitergehen soll. Ne? Also weiter mit Jonas Beuth, Fragezeichen, und daran hängt im Grunde auch alles Weitere. Und ja, wir haben vorhin schon einmal kurz angesprochen, Scholle, du, dass die sportliche Expertise so ein bisschen fehlt. Ich kann es nochmal aufzählen, also der Aufsichtsratschef Michael Papenfuß, Markus Frömming, Henrik Könke, also ein Ex-Ultra, dann Dr. Hans-Walter Peters, Lena Schrum und Stefan von Bülow sitzen dort. Die haben große Expertise, würde ich mal sagen, im finanziellen Bereich, aber mir fällt wirklich niemand ein, der irgendwie mal im Profifußball eine Vergangenheit hat, oder?
Nein, keiner von denen. Also Henrik Könke hat hier beim TSV Sarsel seine Erfahrungen sammeln dürfen, ist wirklich guter Fußballer gewesen, kann ich sagen. Ja. Hat bestimmt auch Ahnung von Fußball, aber ob das jetzt reicht, um da den ganzen deutschen Markt auf der Sportvorstandposition durchforsten zu können und zu sagen, wer jetzt strategisch für den HSV der Beste ist, das stelle ich in Frage. Und das ist das, was fehlt. Der HSV hat halt hier keine, ja, nicht ausreichende Expertise, um diese Position richtig gut zu besetzen. Deswegen tun sie sich wahrscheinlich auch so schwer. Und sind dann halt auch in allem sehr langsam und haben jetzt erstmal gehofft, dass es irgendwie so weitergeht, dass es so funktioniert. Wie gesagt, Jonas Beuth hatten wir auch, Henrik hat es ja auch gesagt, der hat ja auch nicht alles falsch gemacht, er hat viele sehr gute Sachen gemacht. Aber auch hier, wie gesagt, der Aufsichtsrat hat eine Kontrollfunktion und er muss immer kontrollieren, dass sich der HSV entwickelt und zwar nach vorne entwickelt. Tut er das irgendwann nicht mehr oder zweifelt man daran, dass jemand das wirklich umgesetzt bekommt auf der Position vom Sportvorstand, dann muss man die Entscheidung treffen, diesen Sportvorstand auszutauschen. So, und die muss man dann nicht treffen, wenn die Saison schon in der Planung ist und man dann wieder 3, 4, 8 Wochen verschenkt hat, sondern die muss man eigentlich so Richtung Februar, März, April treffen oder getroffen haben. So, der HSV ist jetzt im Mitte April, hat eigentlich seine Saisonziele mehr oder weniger verpasst. Also wenn die sich jetzt noch nicht hingesetzt haben, dann werden sie es wahrscheinlich auch in den nächsten 1, 2 Wochen nicht tun. Aber dann haben sie wieder alles falsch gemacht.
Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich habe gerade so gedacht, auch bei Bayern München, da hat man sich ja relativ früh dann entschieden, Thomas Tuchel zur neuen Saison dann zumindest zu entlassen, hat ihn aber trotzdem noch arbeiten lassen. Jetzt merkt man so gerade, wo man dann vielleicht keinen neuen Trainer findet, auch vielleicht ist Thomas Tuchel ja vielleicht doch noch der richtige Mann für die neue Saison. Also man kann auch da dann schon viele Fehler machen. Ne? Und wenn man dann zu früh vielleicht dann schon Entscheidungen trifft.
Nein, nicht die Entscheidung treffen, sondern du musst dann natürlich auch den Plan haben. Du musst auch wissen, wie du es ersetzt. Du musst ja wissen, dass du dann eine Person hast, die es macht. Also das ist dann immer so ein bisschen, ich weiß, die Leute sprechen von fehlender Loyalität, wenn ich hintenrum schon mit einem Kandidaten spreche, bevor ich meinen Hauptverantwortlichen rausgeschmissen habe. Aber das musst du natürlich. Das lässt doch das Geschäft gar nicht anders zu. Du musst doch mit Kandidaten sprechen und abklopfen, ob die bereit werden und auch vor allem inhaltlich die geeigneten sind. um dann so eine Entscheidung zu treffen. Aber ich sage, weder das eine noch das andere hat stattgefunden. Das
ist ja völlig normal im Kaderbereich, dass man einen Schattenkader hat und so weiter. Ne? Also Alternativen auf jeder Position, die man zwar nicht einfach anrufen und du bist da, sondern aber zumindest sich Alternativen im Hinterkopf überlegt hat, vielleicht mal vorgeklopft hat. Ist die Frage, ob das gerade schon passiert ist.
Jetzt ist ja tatsächlich so ein bisschen dieses Horrorszenario, was in der Luft liegt, dass beim nächsten Heimspiel im Volksparkstadion der FC St. Pauli aufsteigen könnte. Scholle, du bist sehr, sehr viele Jahre schon beim HSV dabei. Wäre das so das Albtraumende dieser ganzen HSV-Jahre, wenn das dann wirklich passieren würde?
Ja, das wäre schlimm. Das wäre, also auf jeden Fall wäre das schlimm, und ich hoffe nur, dass es danach dann, also drumherum, dass es halt nicht dann zur Eskalation führt. Aber es wäre natürlich für den HSV in der aktuellen Situation wäre es natürlich dann nochmal Erniedrigung. Ja, das ist schon hart. Wenn du dem Stadtnachbarn dann, dem Stadtrivalen zugucken musst, wie er den Aufstieg feiert und selbst bist du wieder in der Situation, nicht aufzusteigen, also
ich glaube, das war jetzt am Wochenende schon ein kleiner Vorgeschmack, ne? Wie Holstein Kiel dann im Prinzip als kleiner Nordclub, klein, also in Anführungsstrichen.
Ja, doch.
Kleiner als HSV.
Ja, wie die da dann feiern Mitte. Und mit Spielern wie Holtby und Arp und Dirk Porra. Bremser, der dann da jubelnd durch die Mix und lief. Also ich glaube, das hat schon wehgetan, vielen Spielern dann auch beim HSV, das mit anzugucken.
Klar, aber es tut immer weh. Wenn du die gegnerische Mannschaft jubeln siehst, vor allem im eigenen Stadion, aber auch auswärts, ist eigentlich egal. Es tut immer weh. Es muss auch wehtun. Ist auch gut, wenn es wehtut. Aber es soll halt nicht immer so oft vorkommen.
Es tat auf jeden Fall sehr, sehr oft schon weh für alle, die es mit dem HSV halten in den vergangenen Jahren. Und ein Albtraum könnte noch kommen. Mal schauen. Ich glaube, St. Pauli hat jetzt auch gar nicht so das große Interesse, glaube ich, den Aufstieg dann im Volkspark zu feiern. Allein schon aus Sicherheitsgründen. Mal schauen, was noch so für Schmerzen dann kommen und wie viel Scherben wir dann hier noch aufkehren müssen in unserem Podcast. Aber wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, dann auch in Liga 2, und bedanken uns erstmal bei dir, Scholle, für heute, dass du vorbeigeschaut hast. Und ich glaube, wir gehen jetzt nochmal eine Runde über den Flur und schauen mal, wer Menschen, aus deiner Zeit noch hier so
nette Menschen nochmal
immer noch sitzt.
Genau. Sehr gern. Sehr gern.
Auch von mir vielen Dank für deine Zeit und den Besuch. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder, dann wenige Tage vor dem Stadtderby, nach dem Auswärtsspiel in Braunschweig, wo du bist, Henrik. Schon mal viel Spaß. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ciao. Ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.